Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Nobody cares und trotzdem reden wir drüber. Hallo beim Telestammtisch zur Besprechung von Nobody 2, der am 21. August in den deutschen Kinos startet. Ich bin nicht Nobody, ich bin Stu, auch wenn viele sagen, es ist kein großer Unterschied auszumachen. Und ich bespreche heute den Film mit der lieben Melanie. Hallo Melanie.
Hallo.
Melanie, bevor wir anfangen, wie stehst du eigentlich ganz grob gesagt zu Actionfilmen? Magst du sie lieber hart, magst du sie lieber komisch oder ist die Mischung das Beste daran?
Also erstmal geil.
Sehr gut, ja. Damit kann man arbeiten.
Kommt drauf an. Eigentlich mag ich beides ganz gerne. Also ich mag auch einen wirklich ernsten und sehr knallharten Actionfilm, der gut choreografiert ist. Ich freue mich also schon auf The Raid.
Sehr gut, sehr gut. Wir haben heute schon einen guten Lauf, weißt du, nicht mal die Minute drin und schon denke ich mir, ja, die Melanie, mit der, ja,
let's go. Nee, und ich mag aber auch eigentlich ganz gerne, wenn Action halt auch mit einem gewissen Humor gepaart wird. Also das ist einfach dann so das, was ich super unterhaltsam finde.
Dann würdest du mir vielleicht auch zustimmen, wenn ich sage, Leute, die Action und Humor mögen, die werden vermutlich mit Nobody 1 sehr glücklich gewesen sein, oder?
Ja.
Warst du sehr glücklich mit Nobody 1?
Ja, der hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also ich habe den kurz vor Nobody 2 gesehen und ich hatte eine gute Zeit, was soll ich sagen? Ich glaube, der hat mir sogar noch besser gefallen, als ich erwartet habe. Ich weiß, ich habe immer so die Trailer davon gesehen und hatte auch noch ganz gut so diese Szene im Bus in Erinnerung, ja, die halt im Trailer schon prominent halt platziert wurde. Und ich dachte mir immer so, ja, aber... Also ich hatte eigentlich nicht so viel Interesse an dem, habe dann aber an vereinzelten Stellen gehört, dass der schon was kann. Und dann war ich auch echt beeindruckt davon, dass er was kann, so von den Action-Szenen her, die halt auch schön ordentlich sind, die auch so eine gewisse Wucht haben, die gut choreografiert sind. Aber auch, weil der Film gleichzeitig so lustig ist. Ne? Also zum Beispiel diesen Bösewicht, den wir da haben, dieser russische Schauspieler, hat mich weggelacht auch bei dem, weil der so absurd ist. Wie er da so steht in dieser Bar und dann halt so ein Liedchen singt und sich voll fühlt und so denkt, boah, das Leben ist so geil, wenn ich nicht meinen Kackjob hätte. Also, ich dachte mir so, nice, ich hatte eine gute Zeit.
Nobody ist ja die Erfindung vom Autor Derek Kolstad, der auch der Erfinder oder Schöpfer ist von John Wick. Und man merkt auch, dass beide Filme so im Windschatten entstanden sind. Also jetzt das... Nobody im Windschatten von John Wick entstanden ist. Und was den Film ja auch auszeichnet, ist natürlich die Hauptrolle, nämlich Bob Odenkirk, den die meisten natürlich als Saul Goodman kennen. Better Call Saul, Breaking Bad. Kennst du die Serien von ihm? Okay, aber kanntest du Bob Odenkirk schon vorher? War dir der Mann ein Begriff?
Warte, ich klicke kurz auf sein Gesicht hier und schau kurz. Ich glaube nämlich tatsächlich nicht. Also er hat sehr viele Serien gespielt. Ich glaube tatsächlich echt nicht.
Okay, aber...
Also das Gesicht kam mir bekannt vor, aber...
Ja. Aber würdest du mitgehen, wenn ich sage, wenn du nur sein Gesicht siehst oder ihn auch einmal auf der Straße sehen würdest, dann würde dir vieles zu ihm einfallen, nur nicht der Begriff Actionheld?
Nee, und ich finde, deswegen ist er so geil gecastet, weil er so unscheinbar ist, ne? Aber also der hat ein gutes komödiantisches Timing, aber er funktioniert echt überraschend gut auch in Action.
Ja. Ich muss halt sagen, also, ich mochte den ersten Nobody auch ganz gerne. Mein Hauptproblem mit dem war einfach, und das ist gar nicht so wild, wenn man ihn zum ersten Mal guckt, aber wenn man dann bei der Zweitsichtung ist mir aufgefallen, der geht nicht lange, aber er braucht gefühlt eine halbe Ewigkeit, bis mal was Richtiges passiert. Also ich würde sagen, die Busszene, die ja wirklich famos ist und auch eine der besten Action-Szenen der letzten Jahre, wie ich finde, ist so der Kickstart, dann fängt der Film so richtig an. Aber alles davor, muss ich sagen, ist mir ein bisschen zu gedämpft, zu gedrosselt. Und deswegen mag ich Nobody, aber ich habe halt so das Problem einfach, für mich fehlt dem noch ein bisschen das Tempo. Aber du hast ihn jetzt zum ersten Mal gesehen, vorbildlicherweise kurz vorm zweiten Teil, den wir jetzt auch gesehen konnten. man kann es ja grob zusammenfassen, für alle, die jetzt Nobody 1 nicht gesehen haben, macht hier bitte auf Stopp und guckt euch Nobody 1 an. Dann könnt ihr zurückkommen, denn wir werden unter Garantie Nobody 1 ein bisschen spoilern. Nobody 2, glaube ich, kommen wir ohne Spoiler aus, weil unter uns, wenn man 2, 3 Actionfilme gesehen hat, dann wird man von wenig überrascht werden bei Nobody 2. Ob das was Gutes oder was Schlechtes ist, sei jetzt hier erstmal dahingestellt. Aber kurz zur Erklärung für euch da draußen. Hutch heißt die Hauptfigur. Hutch ist ein etwas älterer Herr, der hat eine Frau und 2 Kinder, Junge und Mädchen. Und er wirkt so wie der Jedermann von nebenan. So der Joe Somebody oder so, wie es in Amerika heißt. Böse Stimmen würden auch sagen, eine Art Vorstands- oder Vorstadtloser. Und dann erfahren wir aber, nee, der ist kein Vorstadtloser, der ist halt wirklich jahrelang bei den größten und erfolgreichsten Gangstersyndikaten einer der wichtigsten Männer gewesen, wenn es darum geht, Probleme zu bereinigen. Ich glaube, der Terminus Auftragskiller würde es ganz gut beschreiben. Und durch ein paar Umstände gerät er quasi zurück in dieses Leben. Das ist so die Story von Teil 1. Und du, liebe Melanie, du darfst uns jetzt gerne mal erklären, was ist denn die Story von Teil 2?
Ja, also es geht natürlich wieder um Hutch.
Wäre auch doof, wenn nicht.
Ja. Und im ersten Teil ging es ja auch um ihn. Und er ist ja dieser normale Typ gewesen, der auch so ein normales Leben führt und auch ein Familienvater ist. Also eine Frau, 2 Kids, ein Großvater, der im Altersheim ist. Sein Vater ist im Altersheim so. Ja, und was halt sich jetzt so aus dem ersten Teil ergeben hat, ist, dass Hutch jetzt wieder so ein bisschen in das Business halt reingestartet ist, wieder ein paar Aufträge übernimmt, aber jetzt im Laufe der Zeit gemerkt hat, ey, ich habe noch kaum mehr Zeit für meine Familie. Wir leben quasi aneinander vorbei, weil ich halt so viel mit der Arbeit beschäftigt bin und so viel damit beschäftigt bin, irgendwelche Leute abzumurksen. Und und dann dachte er sich so, ja, was können wir denn machen? Lass uns doch in den Urlaub fahren. Und ja, packt er halt dann seine Familie ein, seine Frau und auch seinen Vater, und die fahren dann zu so einem Resort, wo er auch als Kind seine schönen Tage verbracht hat. Es fällt dann aber schnell auf, dass dieser Ort irgendwie ein bisschen komisch ist, weil er hat einen Polizisten irgendwie mal ein bisschen zu lange angeguckt und gefühlt war das schon da so ein Schwerverbrechen. Und ja, also es wird einfach deutlich, irgendetwas läuft hier schief, und es wird auch klar, dass bei Hutch auch so ein paar persönliche Probleme sind, die jetzt auch anfangen, sich so ein bisschen auf das Familienleben auszuwirken und auch auf die Kinder. Und das ist jetzt so ein bisschen das, worum es in diesem zweiten Teil geht.
Vielen Dank. Bob Odenkirk haben wir schon erwähnt. Bob Odenkirk hat das im ersten Teil herausragend gut gemacht. Also ich habe ihm gerne zugeguckt, und ich sage es, wie es ist. Ja. Auch bei Teil 2 macht es einfach Spaß, Bob Odenkirk zuzugucken. Ob er sich jetzt versucht, irgendwie als Supervater zu inszenieren, oder halt eben, ob er wieder irgendwelche Henchmen verprügelt oder erschießt. Bob Odenkirk, das ist sein Film einfach. Der Film ist um ihn herum gebaut. Und das merkt man, das ist auch gut so. Deswegen würde ich sagen, Leute, wenn ihr Bob Odenkirk im ersten Teil mochtet, dann sehe ich keinen Grund, warum ihr ihn auch nicht im zweiten Teil nicht mögen solltet. Wie hast du ihn im zweiten Teil wahrgenommen?
Eigentlich immer noch genauso gut. Also es war eigentlich letztendlich recht unverändert und ein positiver Eindruck. Ja.
Ich mache mal mit was Positives dann auch gleich weiter. Ich habe ja schon zu Beginn unseres Podcasts gesagt, ich mag den ersten Teil, habe aber so ein bisschen das Problem, dass der für mich so vom Tempo her eher am Anfang so in der ersten Hälfte arg gedrosselt ist. Das muss er ja aber auch ein bisschen sein, weil Exposition, ne? Du musst erklären, wer ist Hutch, wo kommt der her, wo ist er gerade? Und diese Exposition, die braucht man jetzt im zweiten Teil eigentlich nicht mehr. Und das merkt man. Ich finde, dieser Film, der von der Laufzeitangabe, glaube ich, fast identisch lang ist wie der erste Teil, also die nehmen sich nicht viel, sind beides so um die 90 Minuten lang, die Filme.
Ich glaube, ja.
Aber der hat wirklich ein extrem hohes Tempo, der zweite Teil. Natürlich ist hohes Tempo nicht immer was Gutes, aber in diesem Fall muss ich sagen, ja, das sorgt dafür, dass der zweite Teil echt schnell geht und echt, also der Begriff Kurzweiligkeit passt hier ganz gut.
Ja, ich stimme zu.
Wunderbar.
Ja. Nee, also ich fand auch, der ging eigentlich relativ schnell. Also allein schon, wie das Intro angefangen hat, ne, das war auch schon so, also man hat schon wieder so ähnliche Elemente wie aus dem ersten Film übernommen, aber es war schon mit Action kombiniert. Mhm. Und es hatte schon so diesen, also man war schon direkt drin, weil da gab es auch schon direkt so eine gut heftige, ganz kurze Action-Szene. Und dann ging es eigentlich wirklich relativ schnell zur Sache. Also ich würde sagen, der hat das Tempo auf jeden Fall angezogen.
Man muss halt auch sagen, also wenn man mal ganz genau hinguckt, ist es halt schon so ein bisschen eine Kopie. Im ersten Teil ist er so ein bisschen unzufrieden, weil sein normales Alltagsleben ihn einfach anödet und langweilt. Und im zweiten Teil ist er ja quasi wieder in seinem alten Job zurück und das langweilt ihn aber auch so ein bisschen. Deswegen versucht er diesen Ausweg. Und der Ausweg war im ersten Teil ja quasi wieder als Hitman anzufangen. Und der Ausweg im zweiten Teil ist jetzt halt eben, nee, wir fahren in Urlaub. Und zwar in dieses Ressort, wo er ja schon als Kind schon unterwegs war. Und das ist eigentlich ganz nett. Der zweite Teil, wenn man genau drauf schaut, ist ziemlich identisch zum ersten, was die Geschichte angeht. Sie haben nur so ein paar Sachen ausgetauscht. Das finde ich jetzt aber auch gar nicht schlimm, weil ich finde, Nobody 2 ist so ein Film, allein du siehst das Filmposter und du weißt, was ich erwarte. Der Film hat in dem Grunde keine wirklichen Überraschungen. Das ist You Get What You Want, ist das. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön. Und wir haben den ja auch zusammen gesehen im Kino und wir saßen da und hatten unser Popcorn und hatten unser kleines Bierchen. Und da muss ich sagen, das war dafür der ideale Film. Also ich glaube nicht, dass Nobody wie auch Nobody 2 in die Annalen des Actionfilms eingehen wird. Also in 20 Jahren wird keiner sagen, beste Actionfilm aller Zeiten, Terminator 2, stirb langsam und Nobody. Aber es war auf jeden Fall eine gute Zeit. Die Frage ist jetzt natürlich, gibt es irgendwelche signifikanten Sachen, die der zweite Teil anders macht? Und ich sage, ja, eine Sache ist signifikant anders. Möchtest du erraten, welche das ist? Du hast 3 Versuche. Ich weiß, es ist
dass
schwer.
dass er quasi auch noch mal mehr kooperiert. Oder beziehungsweise vielleicht auch, dass man erstmal den Eindruck hat, dass der eine der Bösewicht ist, als dann aber dann gar nicht der Fall ist.
Ja, okay, das kann man. Ja, das ist schon ein bisschen anders, aber das meinte ich nicht. Aber gut, ich gebe dir einen halben Ehrenpunkt. Einen Versuch hast du noch.
Okay.
Jetzt die Frage: Geht's jetzt als Champion raus oder als Versagerin?
Ich habe immer gerade das Gefühl, dass ich auf dem Schlauch stehe und Versager bin.
Nee, ich glaube, das ist auch ziemlich fies. Also
Okay, jetzt sag es.
Okay.
Jetzt bin ich gespannt.
Ich finde, dass der Film anders aussieht, allein durch diesen Settingwechsel. Der erste Teil spielt ja so mehr in Da dachte ich, da kommt irgendwas Krasses, da kommt der doofe
Typ. Ich dachte, jetzt Setting. Kommt voll der krasse Punkt und er redet jetzt über das Aussehen. Oberflächlich.
Ja, nee, sorry. Ich finde halt, der erste Teil spielt halt in der Stadt, in der Vorstadt. Da ist ganz viel in Fabrikhallen, in Häusern. Es ist alles ein bisschen dunkler, ein bisschen düsterer. Es wirkt so ein bisschen verbraucht auch. Und jetzt hier gibt's halt diesen Stilwechsel, weil sie halt in der Sonne sind. Ja, das wirkt alles ein bisschen heller, ein bisschen freundlicher. Keine Panik, die Fabrikhallen gibt es immer noch. Ja, auch der Film hat wieder ganz viele Nachtszenen, keine Panik. Aber ich finde, dass er sich alleine so vom Look and Feel echt ganz gut anfühlt, finde ich. Also er erfindet das Rad nicht neu, wie schon gesagt, aber ich finde, dass der stilistisch, auch weil es einen Regiewechsel gibt, dazu später mehr, sich so ein bisschen anders anfühlt, ein bisschen sommerlicher. Ich meine, er kommt ja auch im Sommer in die Kinos. Und deswegen würde ich sagen, ja, das macht er echt ganz gut.
Ich finde, das ist auch einfach ein richtig schöner sommerlicher Actionfilm. Also wirklich irgendwie so ein Ferien-Actionfilm fast schon. Also ich finde, er passt genauso in die Zeit rein. Okay, es hat jetzt die letzten Wochen sehr viel geregnet, aber trotzdem. Und ich muss aber auch sagen, ich denke, das war auch genau die richtige Wahl, einfach wirklich diesen Tapetenwechsel zu haben. Also nicht nur die Figuren haben den, sondern wir auch als Zuschauer haben ihn durch den ganzen Look. Und es hat auch einfach richtig, also ich, für mich hat dieser Look richtig Spaß gemacht auf eine Weise. Ich finde es einfach geil, so Wasserrutschen zu sehen oder dann irgendwie so von wegen, ja, wir schlürfen jetzt einen Cocktail so. Ja.
Vor allem muss ich auch sagen, dieses Urlaub-Ressort ist halt auch, das hat die besten Tage hinter sich gebracht. Das ist halt auch das Schöne, ne? Also das ist ganz nett. Ich finde halt, sie nutzen es vielleicht ein bisschen zu wenig. Es gibt ein paar Momente, wo ich dachte, okay, ihr könnt gerne noch mal ein bisschen mehr in diese Urlaubsstimmung reingehen, aber das lassen sie dann schnell bleiben. Aber seien wir mal ehrlich, man guckt den Film ja eigentlich aus einem Hauptgrund, nämlich man will sehen, wie Bob Odenkirk Leute verprügelt oder Leute tötet. Und das bekommt man, würde ich sagen, oder?
Ich sag dir ehrlich, wenn nicht in einer Szene wenigstens einmal die Wasserrutsche vorgekommen wäre, dann wäre ich sehr sauer gewesen. Aber dann war ich doch glücklich.
Okay, das ist ein interessanter Punkt, den wollte ich erst später nehmen, aber gehen wir mal gerne auf die Action ein, weil das kann man ja verraten. Der Film ist so vom Aufbau her, wie gesagt, sehr klassisch und in letzter Zeit gibt es ja immer wieder diese Momente, sowas wie Equalizer-Filme machen das ganz häufig oder jetzt auch Nobody, dass es immer den Moment gibt, der Held lockt die Bösen irgendwo hin und dann gibt es so ein bisschen wie bei Kevin allein zu Hause, nur mit FSK-16 und mit Schusswaffen. Und ich finde, der Film macht da relativ viele Versprechen. Ich sage nur Claymore-Mine im Bällebad. Aber auch wenn ich es unterhaltsam fand, ich fand es dann doch ein bisschen ernüchternd, was er dann draus macht. Also bestes Beispiel ist halt eben die Wasserrutsche. Ja, das ist schon kreativ und auch ein bisschen böse und auch ein bisschen blutig, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wow, da geht ihr in die Vollen. Ich hatte da ein bisschen das Gefühl, da gehen sie halt eben nicht in die Vollen. Da teasern sie ganz viel an und versprechen einiges und sie lösen einen Teil davon ein, aber ich war vom Finale für das, was sein sollte, eher ein bisschen unterwältigt. Wie war es da bei dir?
Also ich fand es ganz nett, aber es war jetzt auch nicht... Und ich fand auch die Wasserrutsche sehr nice.
Ja, okay. Wir wissen es, Melanie, du magst Wasserrutschen. Gut, kommen wir zurück
ja,
zum Film.
Ja, das sorgt, das macht mich sehr glücklich. Aber es war jetzt auch nicht spektakulär. Ich weiß nicht, wie fandest du das denn im Vergleich zum ersten Film, das Finale?
Im ersten Teil fand ich es irgendwie noch ein bisschen cooler. Ich meine, muss man sagen, im ersten Teil war es halt in einer Werkstatt. Das ist halt auch so ein Setting, was wir tausendmal gesehen haben. Da ist so ein sommerlicher, ich nenne es mal Freizeitpark, halt echt schon, bietet da noch ein paar mehr Sachen. Aber nur ein Beispiel zu nennen. Wir sehen, dass da so ein Spiegelkabinett existiert. Ne? Und dir ist klar, das wird vorkommen. Und dann kommt es halt vor, aber es wird so nach 10 Sekunden einfach abgehakt mit einer, ich nenne es mal eine Explosion. Und das finde ich schade. Ich finde halt, da hätten sie mehr draus machen können. Da könnten sie mehr mit spielen. Und das...
Ja, es war alles ein bisschen kurz.
Ja, genau.
Es wirkte auch so wie, also so, okay, jetzt kommt das.
Ja,
dann
genau.
Kommt das. Dann zeigen wir das. So, ja, also ich weiß, was du meinst. Ich, ne? Ja, ich kann es nachvollziehen.
Und da ist, glaube ich, auch beim ersten Teil der Vorteil, dass ja auch sein Vater und sein Kollege von Christopher Lloyd und Razor, dieser Rapper, dass die halt auch zum Zug kommen. Und das ist ja auch was, also du kanntest die Figuren vorher nur ganz grob und warst dann auch überrascht, ach okay, die sind anscheinend auch genauso kampftüchtig wie Hutch. Und das ist halt auch so eine Überraschung gewesen. Da waren auch hübsche Ideen dabei. Ne? Also alleine wie der Bösewicht im ersten Teil dann stirbt, ist halt auch echt kreativ und auch eine gute Idee. Und ich finde halt, hier versuchen sie es zu wiederholen und sie machen es auch ganz gut und solide, aber es ist halt einfach so, du hast halt diese Location und du nutzt sie, aber halt, wie ich finde, immer nur so mit halber Kraft. Wobei ich da auch sagen kann, vielleicht lag es auch einfach daran, weil das Studio gesagt hat, Leute, das soll halt ein Hit werden und der neue Regisseur ist ja der indonesische Filmemacher Timo Chayanto, der hat ja so Sachen gemacht wie Headshot, The Night Comes For Us oder Macabre oder Killers, also wirklich richtig heftiges Action- und Horrorzeug. Und der kann Action inszenieren, das hat er hier, das beweist er hier auf jeden Fall. Aber ich finde, wenn du halt seine anderen Filme kennst, vor allem The Night Comes For Us, der ja wirklich ultra brutal ist, gibt's übrigens Uncut bei Netflix, merkst du schon, das ist nicht der Chayanto, wie ich ihn kenne. Das ist wirklich mehr so der Chayanto, der sich denkt, komm, ich mach mal hier einen Hollywood-Film. Er dreht ja jetzt als nächstes The Beekeeper 2, da bin ich auch gespannt drauf.
Oh Gott.
Ja. Ich will das, also versteht mich nicht falsch, das klingt jetzt vielleicht sehr negativ, so ist es gar nicht gemeint. Ich hatte mit dem Film komplett meinen Spaß, es war eine echt gute Zeit. Aber mir fehlte dann doch so das letzte bisschen, wo ich sage, jo, das ist wirklich toll. Das reißt mich so richtig mit. Das war alles schön und spaßig für die Laufzeit. Aber ich bin aus dem Kino rausgekommen. Film ist abgehakt. Nächster Film. Und das ist okay. Aber gerade wenn ich mir, ey, die sind da auf einem, ich nenne es mal auf einem Rummelplatz. Da kannst du so viele Möglichkeiten und sind die halt nur im begrenzten Maße. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, dass man den Chayanto quasi Daumenschrauben angelegt hat nach dem Motto, Junge, der Film muss FSK 16 bleiben, bitte passt darauf auf, ja. Oder ob es einfach so, es würde nicht passen zu der Filmreihe, das kann natürlich auch sein. Weil, nochmal, um deine geliebte Wasserrutsche zu bringen, das ist brutal, was sie da machen, aber du musst mir, glaube ich, schon zustimmen, es ist auch nicht so explizit, wie man es hätte drehen können.
Ja, 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 ja. Ja, ich finde das so gut, wie du das gerade formuliert hast. So, das ist nicht der Tjayanto, den ich kenne. Das klang so, als ob du den persönlich kennen würdest. Also richtig enttäuscht.
Nein, ey, der macht einen richtig guten Job hier, gar keine Frage. Und man muss ja auch immer sagen, bei solchen Großproduktionen oder bei solchen Hollywood-Produktionen, gerade wenn das Regisseure sind, die aus dem Ausland kommen, die haben halt oft nicht so viel Mitspracherecht. Also, ich habe ein Interview gelesen mit dem Journaux hier bei Alien, die Wiedergeburt. Da hast du ja auf deinem Kanal, Melika, ja auch ein Video zu gemacht. Der hat ja auch ganz klar gesagt, Leute, ich habe halt mein Ziel reingebracht, aber letztlich das finale Wort hatten halt die aus Hollywood. Und das wird hier nicht anders gewesen sein. Das ist auch absolut okay. Aber, weißt du, ich sehe das halt und in meinem Kopf geht es voll so dieses Gedankenspiel ab, so, aber wäre es nicht geiler gewesen, wenn? Punkt, Punkt, Punkt. Und das weiß man natürlich nicht, aber das sorgt halt so für mich dafür, dass ich den Film schon genießen konnte und das Finale auch gut heißen kann und es auch schätze für das, was es ist. Aber diese Stimme im Kopf, die dir sagt so, ja, aber, weil das Potenzial wäre halt da gewesen.
Ja, man hat halt irgendwie so die Chance verpasst, dass der Regisseur halt auch nochmal seine eigene Note reinbringt. Es war letztendlich halt sehr nach Form, sehr nach dem Muster. Ja. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so das Ding, also dieser Film, ne, das meintest du gerade auch schon so, es gibt keine Überraschungen hier. Er ist sehr nach, also eigentlich wiederholt, ich finde, er wiederholt eigentlich fast praktisch alles aus dem, also nicht alles aus dem ersten Teil, aber wirklich wesentliche Elemente aus dem ersten Teil. Oder er nimmt auch Action-Szenen und macht dann quasi so ein Augenzwinkern von wegen, ja, ihr wisst, was jetzt kommt. Ja. So, ne? Ne, also dass schon, dass auch so quasi ein paar Szenen auch so wiederholt werden, natürlich nochmal anders aufgefahren werden, aber ne, dass auch das Finale also auf eine ähnliche Art und Weise funktioniert.
Ja.
Das ist halt, ne, also Kreativität ist natürlich da, aber jetzt so von oben betrachtet ist es jetzt an sich kein neuartiger kreativer Film, ne? Die Kreativität findet man natürlich jetzt so in den einzelnen Szenen, wenn man halt nochmal auf Choreografie guckt, aber ja, ich denke, es wäre vielleicht auch interessant gewesen, hätte man nochmal eine andere Version auch gesehen, was hätte nochmal ein anderer Regisseur draus gemacht, dann wäre es vielleicht nochmal ein interessanterer Film auf diese Art und also eine interessantere Fortsetzung gewesen, ne?
Ja.
Das ist jetzt eine sehr erwartbare Fortsetzung letztendlich.
Ja, also sie setzt halt die Handlung irgendwie fort, aber letztlich kopiert sie halt mehr und wie gesagt,
ja.
Ich finde das absolut okay. Ich bin damit fein. Ich habe auch nichts anderes erwartet, wenn ich ehrlich bin. Aber
ja, ich auch. Ja.
Was ich noch gutheißen möchte, sind zwei Sachen. Du hast gesagt, der Film hat keine Überraschung. Finde ich. Für mich hat er eine, weil das wusste ich nicht, nämlich dass Sharon Stone mitspielt.
Ach, das wusste ich auch nicht. Ja.
Sie ist ja quasi die neue Antagonistin. Also du hast ja schon den ersten Teil diesen Antagonisten gezeigt, der so seine Besonderheiten hat. Sharon Stone hat auch ihre Besonderheiten. Ich muss aber halt sagen, der Bösewicht im ersten Teil hat mich halt überrascht, dadurch, dass er plötzlich Karaoke singt und eigentlich von was anderem träumt, obwohl er trotzdem knallharter Gangster ist. Und Sharon Stone ist halt mehr, und jetzt, liebe Kinder, hört mal bitte kurz weg, der Onkel sagt ein böses Wort, ist halt so eine typische Psycho-Bitch. Ja, die ist halt richtig gemein, richtig fies, die mag Gewalt, die mag es, andere zu dominieren, die ist sadistisch.
Mhm.
Und ich freue mich für Sharon Stone, sie mal wieder im Kino zu sehen. Die Frau hat leider die letzten Jahre nicht so viel machen können, leider Gottes, weil ich Sharon Stone eigentlich auch für eine sehr, sehr gut begabte Schauspielerin halte. Aber auch dadurch, dass die Antagonistin echt recht spät erst eingeführt wird, muss ich sagen, ich konnte mit ihrer Schurkenrolle dann doch nicht so viel anfangen. Wie war es da bei dir?
Ja, ich fand sie letztendlich dann irgendwie doch auch recht oberflächlich. Hm. Also sie war für mich sehr, sehr plakativ, muss ich sagen. Also ich fand sie cool auf eine Weise. Ich fand sie sehr unterhaltsam. Ich fand es auch cool, dass sie überspitzt war. Ne? Also sie war auf jeden Fall überspitzt. Aber ja, ich glaube, es liegt wirklich so ein bisschen auch an dem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, irgendwas an dem Schurken aus dem ersten Teil fand ich charmanter auf eine Weise, sagen wir mal so.
Ja, ich glaube, weil der Bruch irgendwie krasser war, weil sie tritt halt auf und das Erste, was du siehst, sie mit ihrer Sonnenbrille und dem Anzug, dem kleinen Chihuahua oder was das für ein Hund da ist, und dir ist es voll klar, okay, die ist Psycho, ja. Und
ja,
und dieser russische Oligarch oder Gangster aus dem ersten Teil, alleine, du lernst ihn dadurch kennen, dass er Karaoke singt. Und danach aber kurz danach so jemanden witzig. Umbringt, richtig brutal. Das ist halt irgendwie.
Das ist so witzig.
Ah, das funktioniert einfach besser. Also, ich finde, dass die Sharon Stones Figur absolut zweckmäßig ist. Man muss auch sagen, sie tun noch so eine andere Ebene rein. Es geht ja auch da so ein bisschen um korrupte Cops und das ist ja auch eine Figur, die in Anführungszeichen auch so einen Sinneswandel, nenne ich es mal, durchmacht. Das ist aber jetzt auch nicht, ich finde, das ist nicht besonders besprechenswert. Das ist okay, das funktioniert auch ganz okay. Braucht man das nicht unbedingt, stürzt? Nein. Was ich aber auch noch toll finde, das ist auch eine Sache, die finde ich sehr schön. Connie Nielsen hat ja im ersten Teil seine Frau gespielt und die ist jetzt natürlich auch wieder mit dabei. Und sie haben schon versucht, ihr ein bisschen mehr Raum zu geben und auch, dass sie ein bisschen mehr zu tun bekommt. Das finde ich absolut gut, das machen sie auch richtig. Das letzte Mal habe ich Connie Nielsen gesehen, da wurde sie komplett verschenkt in Gladiator 2. Und jetzt hier ist, das ist keine Oscar-Rolle, darüber müssen wir nicht reden. Aber es ist zumindest schön, dass das Drehbuch zumindest versucht, ihr ein bisschen mehr zu geben, außer dass sie da sitzt und sagt, oh mein Gott, nein, mein Ehemann.
Das fand ich eigentlich auch schön. Also ich hatte auch ein bisschen Angst, dass sie es jetzt, also ich hatte irgendwie Angst, dass man halt ein bisschen zu sehr macht, was so ein bisschen an der Glaubwürdigkeit gekratzt hätte. Aber ich fand es eigentlich letztendlich wirklich schön, weil ich weiß nicht warum, aber so das Erste, woran ich denken musste im ersten Teil, habe ich sie noch in Erinnerung, wie sie in den Keller gesperrt wird mit den Kids. So von wegen so, ja, das war's. So, jetzt kannst du wieder so im Hintergrund bleiben. Und das war definitiv auch eine gute... Ich meine, ich finde, das war jetzt auch notwendig. Ne? Wenn du schon eine Fortsetzung erzählst, kannst du auch ruhig ein bisschen Figuren weitererzählen. Und das bietet sich auch, dass man versucht hat, auch ein bisschen so... Das fand ich eigentlich richtig cool, dass man ein bisschen darüber diskutiert hat. Natürlich jetzt auch auf keine Weise groß tiefgründig. Aber was es mit den Kindern macht... was der Vater macht letztendlich, ne? Was er auch für ein Vorbild letztendlich für die Kinder darstellt. Das fand ich eigentlich auch einen sehr interessanten Aspekt, der hier reingebracht wurde. Mhm. Ne, also erwartet jetzt nicht, dass es jetzt in eine dramhafte Richtung geht oder was auch immer. Aber das ist natürlich so eine Frage, die man sich mal so stellt, wenn man so ein bisschen mehr über den Film nachdenkt. So, oh mein Gott, wie kommt das überhaupt bei den Kindern an? Mhm. Der Vater ist letztendlich ein... Also allein diese eine Szene im ersten Teil, wo die aus dem Keller rauskommen... Und irgendwie viele Leichen liegen bei denen zu Hause rum und die müssen einfach ihr Haus verlassen, weil das Haus auch am Abbrennen ist. Also das ist das nicht irgendwie schon ein kleines Trauma? Weiß ich nicht.
Ja, schon. Also ich muss sagen, also ich fand es interessant, gerade seinen Sohn, der ist ja Teenager, der hat ja auch so ein paar Momente. Also da muss man sagen, da gehen sie auch nicht richtig rein. Da zeigen sie so ein paar Sachen. Das wirkt so ein bisschen so pflichtschuldig so oftmals. Guck mal hier, ne? Aber ich erwarte ja auch bei so einem Film auch kein tief schürfendes Drama. Aber es ist zumindest ein bisschen, dass sie ein bisschen was bieten. Und man muss auch sagen, ich nenne es mal, der Wandel von seiner Ehefrau ist okay für den Film, aber er kommt auch ein bisschen plötzlich und
ich dachte, die werden das jetzt noch mehr aufbauschen, von wegen, sie hat eine Vergangenheit, so, aber ich war froh, dass es dann jetzt nicht gemacht wurde, aber es war trotzdem. Also es ergibt ein bisschen, also es ergibt nicht ganz so viel Sinn, sag ich mal.
Ich sag mal so, ich finde es immer schade, ich hatte mir immer ein True Lies 2 gewünscht, weil ich es immer ganz cool gefunden hätte, wenn Schwarzenegger und Jamie Lee Curtis gemeinsam als Superagenten irgendwelche Terroristen jagen. Das hätte ich mir gerne angeguckt. Ja. Gut, das ist mittlerweile, sind sie beide, glaube ich, dafür ein bisschen zu alt. Und jetzt bei Nobody 2 denke ich mir auch so, ach ja, warum nicht, wenn halt, weißt du, Mann und Frau zusammen irgendwie den Job ausführen. Ob es dazu kommt, weiß ich nicht. Das liegt natürlich auch daran, wie erfolgreich der zweite Teil jetzt sein wird. Aber es ist zumindest ein bisschen was, dass mir bewusst ist, okay, da ist nicht nur Hutch, da sind nur andere Leute. Weil nach dem ersten Teil war halt Hutch da und alle anderen Leute waren so ein bisschen im Hintertreffen. Außer, das vielleicht noch gesagt, hat sein Vater und sein Kumpel da, die ich ja schon erwähnt habe. Und da war ich ein bisschen enttäuscht, weil Christopher Lloyd hat hier wirklich weniger zu tun als im ersten Teil.
Das fand ich auch schade. Man hat so richtig gemerkt, so von wegen, ja, er schläft woanders als der Rest. Ja. So, man hat ihn so richtig auf die Ersatzbank gedrückt.
Ja, leider.
So von wegen, ja, wir wollen, also dass du weniger am Set bist, quasi so, warum auch immer. Vielleicht möchte er auch nicht mehr so viel, keine Ahnung. Aber das fand ich auch schade, weil ich mag Christopher Lloyd so gerne. Ich sehe den so gerne. Ich finde ihn auch so witzig hier als Figur. Ja, das fand ich auch schade, definitiv.
Auch ein interessantes Wiedersehen, es gab es mit Daniel Bernhard oder Bernard, ich glaube, es ist eigentlich ein Schweizer, der auch so ein wirklich Stuntman ist, der seit gefühlten 100 Jahren in Hollywood aktiv ist. Der war jetzt zuletzt auch in Ballerina zu sehen. Das war der werte Mann, dem Ana de Armas in der Skihütte den Arm gebrochen hat.
Ach Geil.
Ich weiß, dass uns das gefällt hier. Und der war jetzt wieder aktiv als blonder Henchman von Sharon Stone, der dann von The Razor gegen Ende eine sehr interessante Schwertkampflektion beigebracht bekommt. Das möchte ich hier nochmal erwähnen. Und ich möchte es vor allem deswegen erwähnen, weil Daniel Bernhardt ja auch zu der Crew gehört, die ja mit John Wick auch diesen Action-Trend jetzt so ein bisschen losgestoßen hat. Dieses Team, ich glaube, 87 North Entertainment heißen, die ja auch die Nobody-Filme auch produziert haben, genauso wie jetzt auch, glaube ich, Fall Guy und ganz, ganz viele andere Sachen. Hm. Und ich finde, Nobody 2 ist ein richtig guter Actionfilm, aber Leute, wenn ihr die Chance noch habt, und der ist ja leider gefloppt, aber Ballerina fand ich geiler, alleine von den Action. Hm. Der war kreativer, da wirkten die Action-Szenen so, da waren mehr Ideen hinter, die waren visuell auch ansprechender. Ich sag hier nur Flammenwerfer gegen Wasserschlauch. Ich möchte die Action Nobody 2 nicht kleinreden. Die ist wirklich gut. Man merkt da durchgängig, da sind Leute drin, die verstehen ihr Handwerk. Aber wenn ich jetzt wählen müsste zwischen, was ist der für mich der beste Actionfilm des Jahres bislang, wäre es weiterhin, glaube ich, Ballerina. Wo würdest du da bei dir Nobody 2 einordnen?
Ich würde sagen, ich finde Nobody 2 hat irgendwie die lustigere Action. Aber ich glaube, ich gehe damit, wenn ich jetzt so von dieser Dollheit spreche, ne, von diesem Bam, diesem Punch, ne, dann würde ich auch auf jeden Fall, und auch von der Kreativität, da gehe ich auch mit, dann würde ich auch Ballerina sagen, weil das war für mich auf jeden Fall der stärkste Punkt an diesem Film.
Ja.
Also, dass die Action so geil ist auch, ne, und dass sie so dolle ist und dass sie so hart rangeht auch und dass, ne, auch dass sie als weibliche Hauptfigur so auf die Fresse kriegt, ne, also wirklich erbarmungslos, so von wegen, wir nehmen uns ja nicht zurück, sie ist halt, also, da spielt Geschlecht einfach keine Rolle, ne.
Ja.
Also, das fand ich auch wirklich gut.
Ja, auf die Fresse bekommen. Auf die Fresse bekommen wir ja hoffentlich jetzt nicht wegen unserer Besprechung. Ich würde sagen, wir haben einen Punkt erreicht, wo ich zumindest sagen könnte, ich wäre bereit für ein Fazit. Hast du noch irgendwas, was loswerden möchtest, außer dein Fazit?
Ey, ich dachte nicht mal, dass die Folge überhaupt so lange gehen wird. Also.
Du, wir könnten noch stärker auf eine Stunde. Dann was hattest du heute zu Mittag? Erzähl doch mal.
Ja. Nee, also, hättest du Lust, dieses Resort zu besuchen?
Oh, nein. Nein.
Ich find's auch ein bisschen lame. Vor allem war da nicht nur eine Wasserrutsche.
Nur deine Wasserrutschen. Also zum einen, das Ressort hat, wie gesagt, die besten Tage schon hinter sich gebracht. Das merkt man. Ja. Zweitens, es sieht jetzt auch nicht so sexy aus. Also irgendwie schlagt den Lukas ein Spielkabinett und so eine, hör mal kurz weg, so eine üsselige Wasserrutsche ist jetzt nicht so aufregend. Deswegen, nee, also ich würde sagen, die Umgebung da sieht echt ganz interessant aus, dass man da mal ein paar Tage verbringen könnte. Aber dieses Ressort an sich hat, ja, das wirkt halt selbst so, als wäre sie in den 80er Jahren schon aus der Mode gewesen.
Ey, soll ich dir auch was sagen? Das ist jetzt so ein sehr dummer Kritikpunkt.
Jetzt wird es interessant.
Aber ich finde es ein bisschen schade. Ich habe nämlich gedacht, die werden jetzt, die machen so einen klassischen Urlaub in Italien, so ein paar Fahrer, Und ich finde es ein bisschen schade, dass das nicht war. Weil ich hatte mich so ein bisschen wirklich, ne, da stimme ich dir auch so ein bisschen zu, weil du meintest ja auch, dass du dir noch ein bisschen mehr diesen Urlaubsflair gewünscht hast. Und ich gehe da auch total mit. Ich hätte mir einfach so voll gerne wirklich so Bella Italia. Also das hab ich mir eigentlich vorgestellt, als ich das Filmplakat gesehen habe. Das verkauft es mir so ein bisschen. Und ich hatte irgendwie, oder so einen Malle-Urlaub, keine Ahnung. Irgendwie habe ich mir das darunter vorgestellt. Im Ballermann,
das wäre doch lustig.
Ja, und ich fand es ein bisschen schade, wo ich dann herausgefunden habe, dass das nur irgend so ein öder Ort ist. Ist das nicht sogar Amerika oder irgendwie an der Grenze zu Mexiko? Keine Ahnung.
Ist
das
nicht irgendwie Florida oder so?
Kann sein, ja. Und ich fand es ein bisschen schade. Also ich hätte mir wirklich gewünscht, so ein bisschen so White Lotus-mäßig, weißt du, aber nur als Actionfilm.
Ich habe White Lotus nicht gesehen, aber hast du den dritten Equalizer geguckt, der auch in Italien?
Nee, auch nicht.
Also, pass auf, der ist halt sehr, sehr, sehr düster und auch sehr ernst, ne? Aber der schafft es zumindest so ein bisschen so dieses Urlaubsfeeling, dieses Italienische durchzubringen und
ach, geil, ja. Das hätte ich mir, glaube ich, gewünscht, weil ich habe jetzt genau im Kopf, was du meinen könntest, so. Und das fand ich auch echt schade.
Aber gut, machen wir Fazit. Ich fange mal an, wenn ihr Teil 1 mögt, mögt ihr Teil 2. Also das ist ja immer, da gehe ich jetzt immer stark aus. Das ist jetzt meine richtig krasse Theorie. Ich hatte mit dem echt eine gute Zeit. Ich hatte wirklich Spaß gehabt mit dem Film. Ihm fehlt halt die Busszene aus dem ersten Teil. Die Busszene ist für mich so, du siehst die, du vergisst sie auch nicht, weil die so prägnant ist und weil sie auch wie so ein Startschuss wirkt und sowas hat der zweite Teil jetzt nicht. Dafür hat er ein höheres Tempo. macht Spaß. Ein paar Sachen funktionieren besser, ein paar Sachen funktionieren ein bisschen schlechter, ein paar Sachen funktionieren genauso gut. Das ist alles in allem ein solides Sequel. Das kann man gucken, wenn ihr Action Filme mag, guckt euch das gerne an, bitte im Kino, weil Kino ist immer geil. Ich hatte Spaß damit, nicht mehr, nicht weniger, deswegen von mir eine, ich möchte sagen, sanfte Empfehlung. Melanie, wie sieht es bei dir aus?
Eine sanfte Empfehlung.
Das habe ich nur gesagt, weil du ja bald Demolition Man guckst. So.
eigentlich volle Zustimmung, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch irgendwas hinzufügen würde oder nicht. Ich finde das auch so interessant, weil ich glaube, so die Busszene, ich finde, da merkt man einfach so, da war auch so ein Frust drin, weißt du?
Ja, ja.
Und das, ja, also so wirklich so eine Anspannung auch, die sich so aufgebaut hat.
Ja, genau.
Und sich dann richtig entladen hat in diesem Moment. Ne?
Ja, genau.
Ja, das fehlt tatsächlich, ja.
Stimmt, das mit der Entladung ist, ja, sehr gut.
Ja, das ist ja wirklich nicht der Fall, ja. Ja, da, also ich gehe da völlig mit. Ich finde wirklich, wenn ihr Nobody 1 mochtet, dann werdet ihr den auch mögen, aber erwartet jetzt nicht irgendwas Brandneues zu sehen. So.
Hast du irgendwelche Wünsche für Nobody 3?
Ich weiß, möchtest du sein, nicht, ob ich einen brauche.
Ja, ja, ja. Aber ich glaube halt, er mit seiner Frau zusammen, fände ich ganz cool.
Ja, das wäre vielleicht wirklich, ja. Also ich würde es sogar eher als notwendig empfinden, dass er jetzt wirklich auch einen Sidekick an die Seite bekommt. So ein bisschen aller Stirb langsam.
Ja.
Weißt du?
Ja, ne? Kommt Stirb langsam 3.
Wirklich? Super. Ja, aber guck mal, ne? Er wiederholt ja eigentlich, guck mal, Stirb langsam 2 war genau Stirb langsam 1, nur an einem anderen Setting.
Ja.
Und jetzt ist der logische nächste Schritt. Wir holen einen Buddy ran. Wir nehmen jetzt halt die Frau. Ja.
Ja.
Und dann entsteht auch nochmal einfach eine andere Dynamik. Und man könnte auch nochmal Action-Szenen viel, viel cooler gestalten, wenn die halt so zusammenkämpfen quasi. Ne? Ja.
Also, genau. Also, gutes Beispiel mit Stirb 3. Meine Theorie ist, er und seine Frau machen irgendwas und Christopher Lloyds Figur, der Vater, stirbt irgendwie. Das würde die Motivation sein.
Oh, ich hatte auch so Angst, dass... nee, warte, sag ich nicht. ja.
Also,
ja.
Gut. Da würde ich sagen, hören wir uns allerspätestens bei Nobody 3, der noch keine Ankündigung hat, weil wir aktuell noch nicht wissen, wie erfolgreich der wird. Ich glaube aber, der wird sein Publikum finden. Und wir, ja, mal gucken. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier Schluss und gehen dann nochmal zur Wasserrutsche. Du willst ja unbedingt Wasser rutschen, deswegen.
Ach, ja. Gern.
Sag ich, vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Telestammtisch überall, wo es Podcasts gibt und Likes. Bitte liken, das hilft uns. Kommentieren hilft uns auch, ob bei Spotify, bei YouTube oder egal, wo ihr das gerade hört. Lasst einen Like da, fragt uns irgendwas. Wir werden versuchen zu antworten, wenn ihr nett fragt. Wenn ihr nicht nett fragt, werden wir trotzdem antworten, weil wir einfach so von euch abhängig sind, jetzt wisst ihr es einfach. Wenn ihr mehr von Melanie sehen wollt, dann geht auf YouTube, melaniekali.de. Da müsste jetzt vor einiger Zeit ein Vergessene Welt-Video erschienen sein. Und
hoffentlich.
Hoffentlich. Und ich möchte, Leute, ich habe der Frau meine Steelbox von Raid 1 und 2 ausgeliehen. Wenn ihr eine Besprechung zu den beiden Filmen habt, dann müsst ihr auf jeden Fall Kommentare spammen, dass ihr auf jeden Fall wollt, dass sie Raid 1 und 2 besprecht. Ja, ich möchte Spam-Kommentare von euch hören, dass ihr einfach sagt, Melanie Kali muss The Raid 1 und 2 machen. Muss. Ganz wichtig. Muss. So. Ansonsten haben wir noch einen Discord-Community-Hop. Da einfach in den Shownotes gucken, das ist ganz, ganz einfach. Und wenn ihr in den Shownotes guckt, findet ihr auch den Link zu Melanies YouTube-Kanal und zu meinem Letterboxd-Account. Manchmal führt ihr euch aber auch zu tschechischen Pornoseiten. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Aber who cares? Lange Abonnement.
Lieber Wicked.
Genau. Oh Gott, haben die Links zu Wicked funktioniert? Oh Scheiße, das möchte ich nachholen. Okay. Das ist ja schon ein paar Monate her. Also ihr Lieben, lange Abmoderation für einen, wie ich fand, sehr schönen Cast. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Melanie, das letzte Wort gebührt dir. Tschüss.
Ciao.